Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zürich vor allem die Stadt des Gehilfen war. Und er kommt dann nach Zürich in Begleitung von Max Brod, seines Freundes, der an ihn glaubt, noch bevor Franz Kafka eben als Autor überhaupt in Erscheinung getreten ist. Und was Kafka eben in Zürich interessiert, das ist einfach diese Art geschäftlicher Unternehmungen in Villen. Also Zürich, wie ist Zürich aus Einzelhäusern gebildet? Und ich fand das eben ganz bezaubernd. Ich finde, das ist so eine dieser Assoziationen oder auch dieser Klänge mit Echo, wie sich literarische Bilder, wie sich literarische Vorstellungen transformieren und vermitteln. Und Franz Kafka ist dann schlussendlich der Autor geworden, der auch die Entfremdung des Menschen von der Arbeitswelt im 20. Jahrhundert eigentlich exemplarisch dargestellt hat. Aber die Anregung davon ist durch den Schweizer Autor Robert Walser gekommen, der nach seinem fulminanten Jugendwerk eigentlich dann kaum mehr in Erscheinung getreten ist, viele Jahre in einer Anstalt für Geisteskranke gelebt hat und in andauernder Beharrlichkeit seine Mikrogramme verfasst hat, mit winzig kleiner Schrift in Stecknadelgröße alle seine Werke dann weitergeschrieben hat und zu einer Art Mythos oder Legende der Züricher Autorenschaft geworden ist.
Okay, vielen Dank, Steffi. Mehmet Lunau, das war also ein kurzer Einblick in ein Essay aus unserem Buch Zürich, wo eben die 15 solche Einführungen in Schriftsteller, die in der Zeit in Zürich gelebt haben. Und es ist so, dass wir da also auch unter anderem Stefan Zweig, James Joyce, Hugo Ball und Emmy Hennings drin ist, genauso Thomas Mann, das Thomas Mann-Zimmer haben wir gerade noch fotografieren können. Danach ist es also eingepackt worden und ist dann jetzt erstmal irgendwo abgestellt, weil ein neuer Ort für dieses Thomas Mann-Zimmer gesucht wird. Also Sie finden, es ist also rundum ein Einblick in Schriftsteller, die da eben auf der Reise oder auf der Durchreise gelebt haben oder geboren sind. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wollte noch sagen, man kann das Buch erwerben. Ich glaube, hier gegenüber ist dann so ein Signierstand und ich bin da auch noch ein paar Minuten da, falls jemand eine Signatur wünscht. Oder noch Fragen hat oder sich über Zürich austauschen möchte. Also herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Thank you. begrüße Sie zur Lesung von Safia Chan. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke vor allem an Safia Chan. Das Buch ist quasi noch warm aus der Druckerei, ganz backfrisch. Und es wäre fast eine Buchpremiere hier, wenn nicht Safia Chan doch so viele Lesungen hätte, weil sie so viele Einladungen bekommt, dass es quasi ganz unmöglich ist, selbst wenn man sehr nah ans Erscheinen herangeht, eine Buchpremiere hinzukriegen, die auf der Leipziger Buchmesse stattfindet. Safia Chan ist eine Lyrikerin und Erzählerin und Übersetzerin, die schon einige Bücher veröffentlicht hat im Frankfurter Größenwahn Verlag, Gedichte, Übersetzungen und ein Erzählungsband, Liebesgedichte darunter, ist der erste Gedichtband untertitelt, ne? Liebesgedichte, ja. Und dieses Buch, Kinder der verlorenen Gesellschaft, ist eben jetzt gerade herausgekommen. Safia ist Kind einer tscherkessischen Familie, einer Volksgruppe in der Türkei, die, sie ist hier in Offenbach geboren, in Deutschland, aufgewachsen, hat studiert Rechtsgeschichte, jetzt gucke ich nochmal auf den Klappentext, damit ich alles vergesse, Philosophie,
Psychoanalyse,
ja, und hat danach aber relativ schnell sich entschieden, als freie Autorin zu leben und macht, außer dass sie selber schreibt, auch sehr viele Seminare, Beratungen mit jüngeren Autoren. Vielleicht machen wir es so, dass wir jetzt erstmal einige Gedichte hören. Sie werden Gedichte hören, bei denen Ihnen ein bisschen eine Dimension nicht bewusst werden wird, weil einige Ihrer Gedichte auch grafisch angeordnet sind in der Tradition der konkreten Poesie, sodass die Worte so angeordnet sind, dass sie zum Beispiel in sich das Bild eines Baumes ergeben. Ich bin ganz gespannt, wie du das sprachlich deutlich machen wirst, aber sonst müssen Sie es hinter dieser Wand in dem Buch dann angucken, beziehungsweise gibt es dort auch eine Postkarte, die gemacht wurde, wo genau solch ein Gedicht auch drauf ist. Das bezieht sich aber nicht auf alle Gedichte. Und danach wäre es vielleicht ganz schön, wenn wir noch ein bisschen über die Gedichte kurz reden würden. Und Sie sehen, dass Safia Chan hier einen Button hat, Free Deniz, eine Autorin mit einem türkischen Hintergrund, ist wahrscheinlich immer hier in der Gefahr, auch befragt zu werden, nicht nur zu Gedichten, sondern zur politischen Situation Türkei, Deutschland, Türkei, EU. Vielleicht können wir darüber nachher auch noch reden, aber das Wichtigste, und deswegen sind Sie hier und deswegen ist Safia Chan hier, sind, dass hier Ihre Gedichte vorgelesen werden. Und fang bitte an.
Ja, gerne. Kann ich das hier rausmachen? Geht das? Kann ich das abmachen? Ja. So, jetzt. Ja. Okay. Der funktioniert aber nicht.
Macht sie gleich.
So. Hallo? Noch nicht? Gleich. Jetzt. Immer noch nicht. Jetzt.
Nein, das ist das.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, insbesondere für Lyrik da seid. Ich möchte auch gleich beginnen und ich beginne mit dem allerersten Gedicht, Der Garten. Ich sprach in jeden Garten hinein, aus jedem hörte ich mich selbst heraus. Ich wurde zur Grille, sie rupften mir die Flügel aus. Zum Leuchtkäfer wurde ich, sie nahmen mir das Leuchtorgan. Ich wurde zum Baum, man schälte meine Rinde. Zur Scheune wurde ich und brannte nieder. Wer sein Herz nicht bändigen kann, der lebt. Wer lebt, darf sterben. Ich fand keinen Garten, der mir vom Leben erzählte. In jeden sprach ich hinein. Aus jedem hörte ich mich selbst heraus. So, und das Gedicht sieht so aus. Und deswegen ist es auch immer gut, wenn man eine Arbeit mit visuellen und konkreten Gedichten hat, die für sich alleine in Ruhe zu Hause anzuschauen. Ein Teil aus dem Gedicht möglicherweise ganz und gar. Vielleicht ist Heimat eine Zeile Kurt Cobain, ein Vers Attila Ilhan, eine tausendjährige Sehnsucht ergraut das Haar, der Regenduft auf dem Ackerland, ein Blick aus dem Fenster schwarz-weiß, ein Furchenweg mit Laub am Herbsttag oder Onkel Jemil mit Wollmütze, wenn er lacht. Vielleicht ist Heimat die Sternschnuppe aus Lorette de Mar, diese eine Millisekunde, oder die Republik Adygea ist die Stadtbibliothek mit Ernst Buchholz darin oder der Haustürschlüssel ausgehändigt dem Exilanten. Vielleicht ist Heimat eine todernste Sache mit Schnauzbart oder ein barfuß gelaufenes Stück Seebrücke, ist die Zerbrechlichkeit der Mohnblume unserer Kindheit ein Calitrix jachus, ein Weißbüschelaffe oder ein Hello Kitty Luftballon versteckt sich gar in Zuckerwatte. Das wäre ein Teil aus dem Gedicht möglicherweise ganz und gar. Vor der Welt. Wenn ich mich doch verstecken könnte vor der Welt, hinter deinem Rücken nur hervorlugen, manchmal um zu schauen, bloß um zu schauen ein bisschen, ob dort in der Ferne auch Blumen blühen weiterhin. Wenn ich doch den Menschen anlächeln könnte und damit nehmen all seinen Kummer und beschützen könnte wiederum das Tier vor dem Menschen, das zerbrechlichste Insekt, den wuchtigsten Elefanten. Wenn ich mich doch vor der Welt verstecken könnte, mit einem Handstand einfach so die Augen schließen und wissen, für einen Moment wissen, nur da draußen gibt's keinen Krieg nirgendwo. Der Mensch tötet keine Menschen, der Mensch tötet kein Tier, überhaupt wird nicht getötet, nicht billigend in Kauf genommen und es gibt keine Habgier. Und laut lachen könnte, da alles andere absurd, so dermaßen absolut absurd wäre. Wenn ich mich doch vor der Welt verstecken könnte, in einer Wolke vielleicht, nur hervorlugen, manchmal um runterzuschauen, bloß um zu schauen ein bisschen, ob da unten Kinder auch Sandburge bauen, Bienen fliegen, Robben schwimmen weiterhin. Wenn ich mich doch verstecken könnte vor der Welt, hinter deinem Rücken, nimmer zerbrechen würde an der Realität, die Realität zerbreche an unser aller Liebe. Ich durfte mir für dieses Buch pro Kapitel ein Stencil aussuchen und das sieht in etwa so aus und gefällt mir sehr gut, weil ich mich wohlfühle mit dem Buch, mit dem Band, mit der ganzen Aufmachung. Ich finde, das ist auch wichtig für Autoren, vor allem für Poeten. Und jetzt sind wir in dem Bereich, wo es um Liebe geht. Der Fluch. Heimlich habe ich auf dich gewartet, vergebens gehofft. Wie tötet man eine Liebe? Ich weiß es nicht, bevor es einen selbst tötet. Wann immer ich das Messer zücke, wendet es sich gegen mich und in Gedanken streiche ich über dein Gesicht. Wie tötet man nur eine Liebe? Ich weiß es nicht, ohne sich selbst zu töten. Möge dich irgendwann ein Vers von mir schwer treffen und mögest du durch keinen fremden Satz mehr davon genesen. Tief sitzt die Verzweiflung, die Sehnsucht, diese Melancholie und überall liegt eine Erinnerung. Wie nur tötet man eine Liebe? Ich weiß es nicht, bevor es einen selbst tötet. Wem immer ich mich zuwende, deine Stimme, deine Blicke, deine Hände, wen immer ich küsse, dein Antlitz, wen immer ich küsse, ist, als ob ich dich betrüge. Wie nur tötet man eine Liebe? Ich weiß es nicht, ohne sich selbst zu töten. Möge dich irgendwann ein Vers von mir schwer verletzen und mögest du durch nichts mehr davon genesen. Ich wundere mich, wieso heute alle Menschen lächeln. Sie lächeln in der Innenstadt, sie lächeln an der Hauptwache, sie lächeln beim Eisessen, sie lächeln auf der Rolltreppe, sie lächeln in der S-Bahn, sie lächeln an der Haltestelle. Dann fällt mir aber auf, dass nicht sie es sind, die lächeln. Ich bin's, die lächelt. Sie antworten nur. Wolltest du jetzt eine Pause haben oder soll ich weiter?
Ich mache es gerne.
Ich gehe zum nächsten Kapitel über. Das sind die Pianissimos und da gibt es 10 Gedichte. Wenn Sie mir eine Zahl zwischen 1 und 10 sagen, dann lese ich Ihr Gedicht vor. Irgendeine Zahl? 7. Das Meer wird dir gut tun. Deine Lippen eine rostrosa Blumenwelt. Die Sonne ist ein Kreis mit Strichen. Irgendwo rechts, da steht das Lebkuchenhexenhaus. Alt werden wir, schreist du, alt, alt. Die Wachsmalstiftjahre haben gerade erst begonnen. Die Zukunft gehört den Kastanienmenschen und den Strumpfpuppen. Reiß mir 2 Knöpfe von deinem Hemd ab. Alt, alt, hör auf zu schreien. Ich falte ein Papierschiff. So geht das nicht weiter mit dir. Das Meer wird dir gut tun. Noch eine Zahl? 3. Vom Himmel ragt Efeu. Vom Himmel ragt Efeu, regnet es Goldstaub, schließt die Fenster, rückt die Möbel vor die Tür. Wir wollen über Gedichte reden, über in diesem Land kauft man keine Gedichte, Gedichte, über all die Dichter, Dichterinnen dieser Gedichte, über das ganze Fühlen, die Empfänglichkeit der Gedichte, über das sich wundern können dieser Dichtergedichte. Über die Herausgeber der Zeitschriften, der Anthologien dieser Gedichte. Steh auf, die Straßen, Laternen senken die Köpfe, halten Schweigeminuten. Auf diese Gedichte und diese Menschen wollen wir anstoßen. Denn die Ampel könnte plötzlich umschalten. Was dann? Der Ringelrauch einer Zigarette. Der Ringelrauch einer Zigarette, die Konturen verschwinden im Zimmer. Deine Wimper zwischen meinen Fingern, liegt sie oben oder unten? In uns der Beigeschmack von etwas starrt uns vom Sofa an. Geht man in die Hocke, fressen einen die Wölfe nicht, so das Gerücht. Deine Riechnase ist schön, gibt was her, ist kein Gerücht. Gibt der Erde Futter, draußen stürzen sonst die Häuser um, die Worte fluten uns, an Inspirationstagen werden wir fortgespült. Stell den Teekessel auf die Herdplatte, löse das durchsichtige Korsett vom türkischen Teeglas, nähere dich dem Integrationszwang der Islamphobie, verlerne deine Sprache, be up to date. Es ist immer schwierig, Gedichte auszusuchen, weil ich sie alle sehr gerne mag. Dann gehe ich über zu einem anderen Kapitel, da sieht es in etwa so aus. Und zwar sind das Gedichtcollagen. Auch hier können Sie sich eine Zahl aussuchen, wenn Sie möchten, zwischen 1 und 7. 5. Stell dir vor, was Parteien Wählern erzählen, mehr Bürgerrechte, mehr Freiheit, eine bessere Zukunft, zwischen Rosen gebettete Demokratie. Wie spannend, wie spannend. Noch eine Zahl, zwischen 1 und 7. Lesen, was andere verschweigen. Monsieur, du bist ein Soul-Surfer, strahlst in Tiefseeblau. Dein Drucker kennt dich, berührt die Sinne. Die kräftige Wörterrevolution geht immer weiter. Wir kämpfen für zukünftige Klangfarben. An Geld, Macht, Gewinne denken wir später. Am Rande der Gesellschaft sind wir stärker. Noch eins? Ein ganz kurzes. Aus dem Kind ist nichts geworden. Aber meinem Onkel verraten Sie bitte nicht, dass ich eine Dichterin wurde. Er weint sonst wieder.
Ja, vielen Dank für diese Gedichte. Wenn wir versuchen, ein bisschen über die Gedichte zu reden, aber zugleich auch über Fragen, die vielleicht Ihnen beim Hören aufgetaucht sind. Heimat ist so ein Begriff, den du in dem Gedicht möglicherweise ganz und gar umkreist. Also zwischen diesem ganz vagen, fraglichen möglicherweise und dem Absolutum ganz und gar. Und die erste Zeile lautet: Vielleicht ist Heimat eine Zeile Kurt Cobains, und dann wird es noch mehrfach umspielt, was Heimat alles sein könnte, eine Sternschnuppe möglicherweise. Klar ist, dass man sich vielleicht, wenn man deinen Gedichten zum ersten Mal begegnet, fragen mag. Heimat wird für dich etwas Fragwürdiges sein, als in Deutschland in der Nähe von Frankfurt in Offenbach Geborene. Und ich glaube, die meisten von uns, von Ihnen, wissen auch nicht so ganz Bescheid, wenn man hört, tscherkessische Eltern. Wenn du ein bisschen dazu auch sagen würdest, das wird mit diesem Heimatbegriff, den du ja auch in der Lyrik umspielst, auch zu tun haben. Tscherkessen, Türken und Offenbach.
Ja, das ist alles sehr schwierig. Darüber müsste man sehr lange reden. Die Tscherkessen sind aus dem Kaukasus und sind vor über 150 Jahren zuletzt zwangsumsiedelt bzw. vertrieben worden. Und bei meinen Vorfahren war es so, dass sie über das Schwarze Meer in die Türkei gegangen sind. Und dort habe ich noch Familie. Und daher kommt eben die türkische Sprache, die ich wie meine Muttersprache spreche. Und die deutsche eben, weil ich hier geboren worden bin. Tscherkessisch kann ich einige Wörter leider nur. Wenn ich es höre, dann weiß ich, ich bin dort zu Hause. Da ist ein Heimatsgefühl da. Und auch wenn man die Sprache nicht kann, ist es aber so, dass dieses Tscherkessische oder was bei Ihnen halt der Fall ist, dass man durch die Erziehung auch etwas mitnimmt. Das heißt, die Sprache ist nicht in dem Sinne alles, also nicht die ganze Identität. Es gäbe wirklich zu viel zu sagen. Es ist so zeitlich ein bisschen knapp. Und Heimat ist natürlich ein sehr schwieriger Begriff. Und ist das alles, was ich beschrieben habe? Das heißt, wenn ich von auswärts Richtung Frankfurt fahre und die Skyline sehe, dann habe ich ein heimatliches Gefühl. Und auch auf den Straßen in Offenbach habe ich ein heimatliches Gefühl. Aber wenn der Flieger in der Türkei landet, stellt sich dieses Heimatgefühl auch ein.
Wenn du im Titel des Gedichtbandes von einer Gesellschaft der verlorenen Kinder sprichst, die Gedichte haben ja etwas sehr Kraftvolles, etwas Spielerisches, Fantasievolles, Poetisches, aber verloren ist ja doch ein Minus, ein Negativwort. Und was für eine Gesellschaft ist da in den Blick genommen? Und was für Kinder?
Ja. Also das ist natürlich, da will ich, dass der Leser, jeder einzelne von Ihnen, das für sich heraus interpretiert, weil man das unterschiedlich in dem Text interpretieren kann. Das ist auch so gedacht worden. Wenn wir uns unsere Zeit anschauen und den Begriff verloren nehmen, dann ist es natürlich so, dass alles schnelllebig ist. Wir haben kaum noch Zeit für Poesie, für Dinge, die nötig sind für die Seele, uns zurückzuziehen aus dem Ganzen. Wir sind immerzu mit dem Handy beschäftigt, das betrifft natürlich auch mich, da kommen die Mails und selbst wenn ich die Halle suche, ist das Handy in meiner Hand. Wir haben sehr wenig Zeit in unserer Gesellschaft für uns selbst. Wir werden immer mehr zu Arbeitsmaschinen, dem ist so. Das wäre ein Teil, den ich dazu sagen kann. Ja.
Haben Sie Fragen an Safiye Can?
Ich habe es akustisch, den zweiten Teil habe ich nicht verstanden.
Was der andere Teil ist neben der Sprache deiner Identität. Du hast gesagt, ein Teil ist die Sprache. Aber was ist der andere Teil?
Ja, der andere Teil, das setzt sich aus sehr verschiedenen Elementen zusammen. Also dort, wo die Freunde sind. Das kann ja auch in einer fremden Stadt sein, aber dort, wo die Freunde sich befinden, da stellt sich ja auch ein Heimatsgefühl ein. Oder die Stimme einer ganz bestimmten Person. Das merken wir vor allem dann, wenn wir die Person lange Zeit nicht gehört haben und dann hören, diese Stimme hören. Das sind sehr viele verschiedene Elemente. Natürlich kann das auch ein Song sein, von dem ich rede. Oder das Lächeln des Onkels, wenn er diese typische Mütze anhat. Das ist für jeden etwas anderes. Oder Kindheitselemente, deswegen auch dieser Hello Kitty Luftballon, wenngleich Hello Kitty nicht meiner Kindheitszeit entspricht, aber ich hatte ja eine bestimmte Intention, als ich es erwähnte. Da können Sie die Sendung mit der Maus oder so nehmen, ja? Also ganz, ganz verschiedene Elemente, Gerüche, bestimmte Gerüche, also oder das, was die Mutter kocht zu Hause. Also selbst wenn dasselbe Gericht von woanders gegessen wird, schmeckt es nicht so wie bei der Mutter. Das ist einfach so. Und das hat auch etwas Heimatliches.
Ja. Wenn man nochmal auf die sprachliche Situation zurückkommt, es ist ja nicht so häufig, dass jemand wirklich komplett zweisprachig ist, von Beginn an. Du schreibst deutsche Gedichte, aber du übersetzt auch ins Türkische. Und schreibst du auch Texte auf Türkisch und wenn ja, sind das ganz andere Texte und wie kommt das, dass manche meinetwegen zuerst auf Deutsch geschrieben sind und du sie vielleicht selber ins Türkische übersetzt, ist eine andere Geschichte, aber es wird auch welche geben, die du zuerst auf Türkisch schreibst und woran liegt das da und wie kommt das zusammen?
Die Seele dieser Gedichte ist dieselbe, weil ich sie ja schreibe. Also die Stimme ist heraushörbar. Nur der Klang der Gedichte ist anders, weil die Sprache eben anders klingt und eine andere ist. Das heißt, die Konstellation der Wörter ist eine andere. Ich übersetze auch Gedichte aus dem Türkischen ins Deutsche, weil ich primär für Poesie lebe. Da schlägt mein Herz definitiv. Und dafür kämpfe ich. Auch in den Schulklassen, weil da viele Vorurteile sind. Da wird aufgeräumt. Und das mache ich eben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.